Wir können aufklären, dass Papier ein nachhaltiges Produkt ist und gut rezyklierbar.
Das Bundesumweltministerium hat kürzlich den Entwurf einer nationalen Kreislaufwirtschaftsstrategie, kurz NKWS, veröffentlicht. Als Rahmenstrategie bündelt die NKWS alle Ziele und Maßnahmen der Bundesregierung auf dem Weg zu einer Kreislaufwirtschaft. Das Ziel, den primären Rohstoffbedarf in Deutschland absolut zu senken. Papierrecycling ist ein Paradebeispiel für eine gelungene Kreislaufwirtschaft. Aber der Kreislauf funktioniert nicht von allein. Es braucht dafür auch den richtigen Umgang mit Altpapier als Rohstoff. Mein Name ist Lea Eggers und ich freue mich, über dieses Thema heute mit Axel Fischer von der Ingede zu sprechen. Hallo Herr Fischer, könnten Sie sich bitte zum Einstieg einmal kurz vorstellen und uns erzählen, was die Ingede ist?
Mein Name ist Axel Fischer. Ich habe mal Chemie studiert, aber nach dem Studium nie in einem Labor gearbeitet, sondern ich habe parallel Wissenschaftsjournalismus gemacht und mache seit 30 Jahren die Kommunikation für die Ingede. Die Ingede ist ein Verband von Papierfabriken, die allesamt Papier recyceln. Bis vor kurzem war Voraussetzung noch der Betrieb einer De-Inking-Anlage. De-Inking ist das Entfernen der Druckfarbe im Recyclingprozess. Aber in der letzten Mitgliederversammlung hat die Ingede eine Satzungsänderung beschlossen. Jetzt können auch Papierfabriken ohne De-Inking-Anlage Mitglied werden, solange sie Altpapier verarbeiten. Also wir sind eine Vereinigung aller derjenigen, die Altpapier zu neuem Papier in irgendeiner Form verarbeiten. Verfügbarkeit und Qualität von Altpapier. Das ist unsere Kernaufgabe sozusagen.
Sie sprachen eben von De-Inking. Wie genau kann man sich denn diesen Prozess vorstellen und warum ist er überhaupt so wichtig?
Also De-Inking ist der Schlüsselprozess beim Papierrecycling, wenn man weißes Papier wiederherstellen möchte. Also aus der blauen Tonne praktisch, aus der Haushaltssammelware wieder weißes Kopierpapier oder auch Toilettenpapier oder Küchentücher. Beim De-Inking geht es darum, dass ich einmal die Druckfarbe von der Faser löse und dann aber auch die Druckfarbe aus dem System rauskriege, weil es nützt mir nichts, wenn ich die Druckfarbe auflöse, so wie eine lösliche Tinte, und ich kriege sie dann nicht aus dem Wasser raus und es färbt mir dann die Fasern weiter ein. Also man muss sich das so vorstellen, wir haben die mit viel Wasser aufgelösten Papierfasern. Wir geben ein bisschen Natronlauge dazu. Das bringt die Zellulosefasern dazu zu quellen und dann platzt die Druckfarbe ab, so wie das Hemd platzt, wenn der Bauch dicker wird. Und dann habe ich diese Druckfarbenpartikel, also die im Idealfall Partikel sind mit einer bestimmten Größe, im Wasser rumschwimmen. Und die leiden nun an schwerer Hydrophobie, also die sind wasserscheu. Ich bin ein Druckfarbenpartikel, holt mich hier raus. Und dann kommt eine Luftblase vorbei, wir blubbern also Luft durch mit ein bisschen Seife drin. Und diese Luftblase, die ist dann das Taxi für das Druckfarbenpartikel an die Oberfläche. Und dann haben wir also im Endeffekt einen dunklen Schaum, wo die ganze Druckfarbe drin ist und der wird von der Oberfläche abgeschöpft und im Wasser drin haben wir dann die Fasern, die ein wenig heller sind. Und weil dieser Prozess nie in einem Schritt quantitativ funktioniert, wird das in vielen Schritten wiederholt, bis die Fasern so hell wie möglich sind.
Der Papierkreislauf ist ja einer der wenigen gut funktionierenden Wirtschaftskreisläufe in Deutschland. Aber es gibt auch Entwicklungen, die dafür sorgen, dass Potenziale hier nicht voll ausgeschöpft werden. Was sind denn die größten Herausforderungen, vor denen die Branche aktuell steht?
Das ist einmal die Verfügbarkeit und dann die Qualität des Altpapiers. Bei der Verfügbarkeit sieht es auf den ersten Blick so aus, als könnten wir da nichts tun. Man kann ja die Leute nicht dazu zwingen, dass sie mehr Zeitung lesen. Aber wir können aufklären, dass Papier ein nachhaltiges Produkt ist und gut rezyklierbar, im Gegensatz beispielsweise zum Internet. Und wir können uns darum kümmern, dass das verfügbare Altpapier auch besser genutzt wird, dass effizienter sortiert wird und dass damit dann möglichst viele weiße Fasern auf einem hohen Niveau gehalten werden und vor dem Downcycling zu einer Verpackung bewahrt werden. Die Altpapierqualität ist der noch wichtigere Punkt. Wenn ein Druckprodukt nicht mehr recycelt werden kann, weil beispielsweise Klebstoffe oder Farben verwendet werden, die sich nicht gut entfernen lassen, dann schadet das dem ganzen Kreislauf, also auch der ganzen Papierkette. Wenn ich dieses Druckprodukt letzten Endes wegwerfen muss, dann geht der ganze Nachhaltigkeitsvorteil von Papierprodukten gegenüber dem Internet flöten.
Kurz zurück zur Verfügbarkeit. Wenn ich mir die blaue Tonne in unserem Berliner Hinterhof so ansehe, dann würde man wirklich nicht meinen, dass es an Altpapier mangelt. Warum ist Verfügbarkeit trotzdem ein Problem?
Ja, für das Recycling zu hochwertigem, weißen, grafischem Papier brauche ich natürlich auch weißes Papier im Altpapier. Und wenn da drin, dank des Verpackungswahns, fast nur noch Kartons sind, dann kann ich aus dem Inhalt der blauen Tonne ja auch nur noch Kartons produzieren. Und deswegen meinte ich vorhin, wir müssen das Sortieren verbessern. Wir müssen schauen, dass wir die paar Prozent grafisches Papier, die in der blauen Tonne sind, dass wir die paar Zeitungen, Prospekte, Kataloge, die es noch gibt, dass wir die auch wirklich effizient rausholen.
Was kann denn jede und jeder Einzelne tun, um hier einen Beitrag zu leisten?
Wo es einem die Verbraucher natürlich leichter machen könnten, ist, wenn sie Optionen, die wir schon haben, auch wirklich nutzen würden. Da gibt es zum Beispiel diese großen Joghurtbecher mit einem Pappmantel. Und dieses Papier ist super hochwertig. Das wäre ganz toll, wenn wir das quantitativ im weißen Papierkreislauf hätten. Aber leider trennen die wenigsten Leute das. Und wenn dieser Becher im Altpapier landet, ist es ein Fehlwurf, weil Plastik drin ist. Wenn es in der gelben Tonne landet oder im gelben Sack, ist es ein Fehlwurf, weil Papier um das Plastik rum ist. Und in beiden Fällen ist es für das Recycling verloren. Also hier könnten die Verbraucher viel mehr tun, indem sie diese Dinge wirklich trennen.
Haben Sie noch weitere Tipps für uns? Was sollte man zum Beispiel bei der Entsorgung von Altpapier in der blauen Tonne beachten?
Also der Klassiker ist natürlich, dass man große Kartons nicht zerkleinern soll, sondern am besten Klebstreifen abziehen und zusammenfalten. Denn je größer der Karton ist, umso besser kann er nachher bei der Sortierung abgetrennt werden. Dann, was gibt es noch? Papier sollte man nicht zerknüllen. Woher weiß man nachher in der Sortieranlage, ob das ein reines Papier ist oder ob da nicht irgendwie eine tote Ratte drin ist oder sowas. Ja, also das kann man niemandem zumuten, dass er danach guckt, was in so einem zerknüllten Papier drin ist. Deswegen wird Knüllpapier immer aussortiert. Knüll ist Müll sozusagen.
Auch Umweltzeichen können ja einen Beitrag zur Kreislaufwirtschaft leisten. Der blaue Engel ist da am anspruchsvollsten. Für Recyclingpapier aus 100% Altpapier, ebenso wie für Druckerzeugnisse, die nach den strengen Anforderungen der UZ 195 auch selbst wieder rezyklierbar sein müssen. Wie sieht es mit anderen Labels wie Cradle to Cradle aus? Der Name lässt ja vermuten, dass es hier ebenfalls um Kreislaufwirtschaft geht. Was ist Ihre Einschätzung dazu?
Cradle to Cradle ist meiner Ansicht nach eher eine Form von Ablasshandel. Der blaue Engel ist und bleibt das Umweltzeichen, wenn man wirklich nachhaltige Druckerzeugnisse machen will. Aber es gibt natürlich auch die Alternative europäisches Umweltzeichen. Das europäische Umweltzeichen hat im Prinzip die gleichen Anforderungen wie der blaue Engel, nur lässt das europäische Umweltzeichen auch Frischfaser zu. Und da muss man jetzt nicht auf teure Alternativlabels wie Cradle to Cradle ausweichen, die letzten Endes keine Kriterien haben, die man irgendwie nachvollziehen kann. Es gibt keine veröffentlichten Kriterien. Man kann als Betroffener nicht mitdiskutieren, welche Kriterien dort überhaupt sinnvoll sind. Das kann man beim Blauen Engel. Da gibt es diese Stakeholder-Meetings sozusagen. Wenn ein Blauer Engel überarbeitet werden soll, dann werden alle beteiligten Interessengruppen eingeladen, dort mitzudiskutieren. Und das ist auch in der ISO-Norm für Ecolabel vorgesehen. Ja, da gibt es den ISO-Typ 1 und dazu gehört eben der blaue Engel und auch das europäische Umweltzeichen. Und diese ISO-Norm macht sehr strenge Anforderungen an die Umweltzeichen, die ein Cradle-to-Cradle bei weitem nicht erfüllt. Cradle-to-Cradle ist, wie gesagt, intransparent. Ich weiß nicht, warum ein Produkt jetzt Gold und ein Produkt Silber ist. Es kostet unterschiedlich viel Geld und eine Cradle-to-Cradle-Zertifizierung für eine Druckerei kann sehr teuer werden, wogegen der blaue Engel transparent ist und deutlich preiswerter.
Herr Fischer, abschließend möchte ich unser Gespräch mit einem Blick in die Zukunft. Sie haben es ja schon erwähnt, als es um die Verfügbarkeit von Altpapier ging. Während wir auf der einen Seite durch den Onlinehandel immer mehr Papier und Karton für Verpackungen verbrauchen, führt die Digitalisierung auf der anderen Seite zu einem deutlichen Rückgang von Printmedien. Was denken Sie, haben grafische Papiere eine Zukunft?
Also es ist ein bisschen schwierig zu sagen, wie die Zukunft für grafische Papiere aussieht. Wenn die Rahmenbedingungen unverändert bleiben, dann wird das mit dem Zeitungssterben natürlich weitergehen, weil die Leute in dem Irrglauben leben, dass eine Zeitung nicht nachhaltig ist, dass bedrucktes Papier nicht nachhaltig ist. Da haben wir vorhin schon mal kurz drüber gesprochen. Die Kosten des Internet werden einfach nicht berücksichtigt, wenn man sich die Verbreitung von Informationen über das Internet anschaut. Die ganze Umweltbelastung durch die Server, die 24 Stunden, 7 Tage die Woche laufen, wo werden denn die berücksichtigt? Die berühmte Cloud ist eine dicke, fette, warme Wolke, die beispielsweise in Skandinavien sitzt und dort den Golfstrom aufheizt und zu diesen massiven Klimaveränderungen führt, die wir jetzt gerade jeden Tag mit den Starkregen und so weiter sehen. Papier dagegen lässt sich recyceln, ohne dass wir da jetzt große Serverfarmen oder sowas betreiben müssen. Also insofern ist es ein Irrglauben zu sagen, wir packen unsere Discounter-Prospekte in die Cloud und dann ist alles schön nachhaltig, weil wir kein Papier mehr brauchen. Da ist Papier wesentlich nachhaltiger. Wenn wir hier zu einem Punkt kommen, dass die irreführende Werbung zum Papiersparen ausgemerzt wird und gleichzeitig die Umweltkosten des Internet auf den Preis des Internet aufgeschlagen werden, dann wird Papier vielleicht wieder etwas wettbewerbsfähiger und dann haben die grafischen Papiere auch die Zukunft, die sie verdienen.
Das ist doch ein schönes Schlusswort. Herr Fischer, vielen Dank für das Gespräch und Ihre spannenden Einblicke.
Jo, gerne. Tschüss.
Und von Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, verabschieden wir uns heute mit einem Praxistipp. Wenn Sie sich fragen, wohin denn nun mit den gebrauchten Taschentüchern, Eierkartons oder Kassenbons, dann können Sie das in unserem neuen Factsheet Papier richtig recyceln, was gehört ins Altpapier, nachlesen. Darin finden Sie Tipps, welche Papiere und Kartons Sie in der blauen Tonne entsorgen, welche nicht und was Sie dabei noch beachten können. Das und mehr wie immer auf unserer Website papiernetz.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Papier bewegt die Welt. Europa ist im weltweiten Vergleich weiterhin Papierrecycling-Champion. Die Recyclingquote für alle Papiererzeugnisse in Europa ist 2023 auf 79,3% gestiegen und erreicht damit einen neuen Rekordwert. Das geht aus dem kürzlich veröffentlichten Monitoring Report des European Paper Recycling Council hervor.